Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich habe heute das Vergnügen, eine wahrhaft schillernde und große Persönlichkeit aus Seattle, Washington, USA begrüßen zu dürfen. Und zwar in Person von Manuela Horn, der 1,88 Meter großen Austrian Amazon, wie ihre Fans in ganz Amerika sie nennen. Wie es dazu kam und weitere Schwerpunkte ihrer Vita erfahren Sie jetzt ganz kompakt von meiner geschätzten Kollegin Sabrina Gander.
Manuela Horn wurde 1973 in Frankfurt am Main geboren, als Tochter eines Vaters aus Graz und einer Mutter aus Heiligenkreuz am Wasen. Sie wuchs gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder in Deutschland auf, war aber immer auch in der Steiermark zu Hause, wo sie den Großteil ihrer Ferienzeit verbrachte. Nach dem Abitur besuchte sie eine private Schauspielschule in Frankfurt und lernte vom Vater ab ihrem 12. Lebensjahr quasi professionell zu jodeln. 2002 war Manuela bei Pomp, Duck and Circumstance, der berühmten ersten großen Dinnershow, als Schauspielerin und Moderatorin in Berlin engagiert und wurde dort von einem amerikanischen Regisseur entdeckt, der sie spontan in die USA lockte. Dort ist sie seitdem eine feste Größe in der Dinnershow von Teatro Cinzani in Seattle, Chicago und San Francisco. Als Austrian Amazon oder jodelnde Domina schaffte sie es 2009 auch bis ins Semifinale des großen US-TV-Wettbewerbs America's Got Talent. Außerdem ist Manuela Horn in den USA seit vielen Jahren als Königin des Oktoberfests bekannt und moderiert und singt auf einschlägigen Veranstaltungen im ganzen Land. 2004 heiratete sie ihren amerikanischen Mann in Hawaii und ist heute Mutter einer Tochter und eines Sohns, beide Doppelstaatsbürger. Ihr selbst blieb eine US-Staatsbürgerschaft bisher verwehrt, weil sie die österreichische nicht verlieren wollte. Als Frau eines US-Bürgers lebt sie mit der berühmten Green Card heute in Seattle und hat Engagements auf der ganzen Welt.
Liebe Manuela, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Hey, hallo. Ja, vielen Dank, dass du mich so nett eingeladen hast.
Ja, das habe ich jetzt behofft und gefürchtet. sag mal, wir sprechen gerade vom frühen Morgen an der US West Coast.
Das stimmt,
zum frühen Abend. Zum frühen Abend in Bayern. Und ja, ich freue mich sehr, dass das klappt, dass du uns die Ehre gibst. Und meine Damen und Herren, hier ist Manuela Horn alias die Austrian Amazon oder auch die Jodeling Dominatrix.
Ja, Jodeling Dominatrix, die jodelnde Domina, genau.
Die jodelnde Domina. Wenn ihr sie jetzt so sehen könntet, wie ich sie sehe, könntet ihr dem gar keinen Glauben schenken erstmal im Steirer Jackerl. Das kommt ja noch dazu, gell? Von Steirerin zu Steirer. Wunderbar. Fühlst du dich eigentlich als Steirerin?
Oh, absolut.
Weil du so angezogen bist?
Man sagt ja so schön, in der Steiermark sind es groß und stark. Und ich bin 1,88, also die Größe habe ich hinbekommen.
Und das im Übermaß würde ich fast behaupten, ja. Aber der Steirer-Janker steht dir gut, meine
Dankeschön.
Damen und Herren. Manuela, sag, hast du eigentlich die Signation schon gehört von diesem Podcast?
Leider habe ich nicht zu viel gehört. Ich
furchtbar,
aber ich werde das auf jeden Fall nachholen, weil ich finde das total spannend. Ich finde es total genial, dass ihr das macht. Ich war jetzt leider unterwegs in Europa, habe natürlich meine Eltern auch in Österreich besucht und war einfach busy, busy, busy.
Okay, na, ich frage ja deshalb, weil es mich natürlich wahnsinnig interessieren würde, von dir mal eine Version dafür zu hören und zu bekommen, für die nächste Staffel dann.
Okay,
So ein gejodeltes Austria, das wär richtig geil. Manuela, du bist nach Eigendefinition auch auf deiner Website und auch woanders sowas für die wie die Queen des Jodelns oder optisch manchmal auch eher Drag Queen des Jodelns, würde ich sagen, in den USA.
Ja, Amerika ist natürlich alles ein bisschen lauter und wilder und verspielter. Und deshalb sind meine Kostüme auch ein bisschen mehr in die Drag Queen. Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung, ja.
Okay, aber sag uns doch oder erzähl uns doch bitte mal so möglichst ganz kompakt, wie bringt man es denn zu einem solchen Status in Amerika?
Oh je, jetzt die Kurzversion. Ich bin ja seit 2001 in den Staaten, bin als Improvisationskomödiantin angestellt worden in einem Theater und Jodeln war immer eine Leidenschaft. Hab dann das immer weiter verfolgt mit Gesangsstunden und Das war immer ein Teil meines Stand-up-Comedy oder Improv-Comedy. Jodeln war immer ein großer Part. Und es war mir immer ein sehr großes Anliegen, weil Jodeln halt so eine wunderbare Kunstform ist, das finde ich fast zum Aussterben verurteilt ist. Obwohl jetzt mittlerweile gibt es ein paar mehr Leute, die auch international sich dafür engagieren, dass das Jodeln ein bisschen wieder aufgegriffen wird. Aber ich hatte natürlich das Glück, jetzt hier in Amerika diese ganze Geschichte ein Stück weiterzunehmen und dem amerikanischen Ohr des Jodeln ein bisschen näher zu bringen, indem ich angefangen habe, zu Top 40 Hits zu jodeln. Und da hat sich dann einfach meine Karriere von ganz allein irgendwie ins Laufen gebracht. Das hat natürlich super ins Oktoberfest gepasst oder irgendwelche Bierfeste. America's Got Talent hat's aufgegriffen. Ja, also ich schwelge mich im Glück, dass ich this passion, dass ich das so wunderbar hier in Amerika ausleben kann. Und die Amis finden sowas natürlich total verrückt und lieben es.
Okay. Gehen wir mal ganz zurück für einen Moment in deine Kindheit.
Oh
du
mein.
Bist in Graz geboren oder Grazerin,
nein, ich bin
aber in Frankfurt
am Main.
Geboren?
Also
okay,
ich sage immer made in Austria. Mein Vater ist Grazer, meine Mutter ist hinterm Hühnerberg bei Heiligenkreuz am Wasen von einem ganz, ganz kleinen Dorf. Das nennt sich Franach-Manningberg. Ich glaube, wir haben 175 Einwohner.
Okay.
Und mein Vater ist in den 70ern nach Deutschland, er sagt immer so schön, Gas, Wasser, Scheiße. Er war Installateur und hat sich dort ein gutes Leben aufgebaut. Aber wir sind natürlich Österreicher. Also jede Zeit, jeden Moment, den wir hatten, sind wir nach Hause gefahren. Mhm. Und wer die 70er und 80er kennt, weiß, dass da schon viele Tunnel noch nicht gebaut waren. Und es war wirklich den Berg hoch, den Berg runter, den Berg hoch, den Berg runter. Und alle sind durch Österreich, um nach Italien, nach Frankreich zu fahren. Und sehr oft im Sommer standen wir da wirklich 14 bis 15 Stunden im Stau. Es war furchtbar. Keine Klimaanlage, wie es halt so war. Alter VW-Bus. Und ich war 12 und gelangweilt.
Okay. Naja, und in Frankfurt kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, Frankfurt war immer schon eher Gastarbeiter zu der Zeit.
Gastarbeiter, aber hat sich dann selbstständig gemacht und hat also wirklich sein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt, ja. Und hat sich alles gelohnt. Alles Geld wieder mit nach Hause genommen, ist jetzt in Rente.
Alles zurück nach Österreich.
In einem schönen Haus mit Swimmingpool und Sauna.
In der Steiermark?
Ja.
Okay. Das heißt, wenn du in Österreich bist, bist du meistens dort? Ist das in Graz oder außerhalb von Graz?
Das ist so eine halbe Stunde außerhalb von Graz. Das gehört zu Pirching, heißt es jetzt. Heiligenkreuz am Wasen, hinter Hühnerberg.
Ah ja, okay. Also dort quasi in der Heimat deiner Mutter.
Ja.
Schön. Du bist also in Deutschland aufgewachsen mit einem ganz starken Bezug zu deiner Heimat Österreich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
Ich habe mich immer als Österreicherin gefühlt und Österreich ist mein Zuhause.
Okay, sehr schön. Jodeln als Hauptberuf, das ist ja eher exotisch, oder?
Es ist sehr exotisch.
Aber es
aber
ist schon.
Aber nur um die Geschichte schnell fertig zu machen. Mir war so langweilig, ich war 12 und wir waren 14 Stunden im Verkehr. Mein Vater hat mir das Jodeln beigebracht und da war der Ursprung, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich das mache, macht mich das richtig happy. Und wenn ich es mache, macht es andere Leute happy. Es ist einfach eine wunderbare Gesangsform. Wenn man so sagt, Jodeln, dann denkt jeder, na ja. Aber wenn man es dann live hört, ist es wie Opernmusik. Wenn einer wirklich live jodelt, also es ist einfach unbeschreiblich cool.
Kann ich nachvollziehen. Kann ich sogar nachfühlen. Bis zu einem gewissen Grad. Wobei, wenn ich mir es recht überlege, wie ist denn das in den USA? Wird das Jodeln per se, wird das unbedingt Österreich zugeordnet oder nicht? Doch ein bisschen mehr noch der Schweiz oder keine Ahnung.
Die sagen halt die Bergdörfer. Und viele Amerikaner haben immer noch Probleme, Deutschland und Österreich auseinanderzuhalten. Also bei
denen Schweiz,
ist ein großes Sound of Music ist, glaube ich, so das große Bild für die Amerikaner, dass da jemand auf den Bergen steht und dann halt jodelt.
Einfach Alpen und Jodeln, oder?
Genau.
Connex,
also die machen da nicht wirklich ein Land dazu, glaube ich.
Aber Sie glauben nicht, dass es aus den Rocky Mountains kommt, so?
Nein, das wissen Sie ja.
Okay.
Das haben Sie durch Sound of Music gelernt.
Ja, stimmt, wobei das ja schon ein paar Generationen her ist, ja.
Das stimmt.
Lernen das
Obwohl die Amerikaner haben ja auch Jodeln, die haben halt das Cowboy-Jodeln.
Ja.
Was halt okay. Eher so jodeli, und sowas halt in der
so
Richtung.
Sowas machen Cowboys?
Ja, die Cowboys singen echt? So.
Ist spurlos an mir vorbeigegangen, aber ich habe auch zu wenige Western wahrscheinlich gesehen. Ich meine,
Amerika besteht ja hauptsächlich aus Deutsche, Österreicher und was weiß ich. Also irgendjemand hat das Jodeln bestimmt irgendwo in die Pampa gebracht und dann haben die natürlich ihre eigene Version daraus gebastelt über Jahrzehnte.
Sag, du lebst jetzt an der West Coast.
Ja,
seit in wie vielen Jahren schon?
Washington. Seit 2001, aber ich bin eine internationale Performerin. Also ich reise auch viel. Das heißt, ich meine, zu Hause ist Seattle, aber ich arbeite dann halt mal 6 Monate in Chicago. Oder 5 Monate in Mannheim in Deutschland. Oder ich gehe in die Schweiz. Ich bin halt so ein richtiger Zigeuner. Ich reise viel und wo immer mich meine Arbeit hinbringt, das ist halt über den ganzen Planeten verteilt.
Okay, du hast 2 Kinder. Wie hältst du es dann mit denen in der Zeit, in der du dann unterwegs bist und on Tour und
ich hab
worldwide?
Ich hab das Lotterielos des Jahrhunderts gezogen, dass ich einen Mann habe, der mich 100% unterstützt. Und der sagt, dass er eigentlich es auch sehr genießt. Wenn ich mal nicht zu Hause bin, kann er den Laden schmeißen.
Okay.
Und unsere Kinder kriegen in dem Sinne das Beste von mir und das Beste von meinem Mann, weil wir uns halt abwechseln.
Schön. Ja. Aber bist du dann wirklich 4-5 Monate toujours weg oder fliegst du da?
Ja, bin ich. Aber okay. Ich versuche natürlich immer meine Familie einfliegen zu lassen, alle 2 bis 3 Monate, dass man halt wieder sich connectet oder irgendwie eine Zeit miteinander verbringt und meine Kinder haben das immer geliebt und wenn ich gesagt habe, ich habe einen neuen Job, war die Frage immer, okay, ist es ein Haus, ein Apartment, haben wir einen Swimmingpool, ist es in der Innenstadt?
Es sind klare Fragestellungen, ja.
Ja, das kann haben sie ja über die Zeit gelernt.
Kann man ja ein schönes Raster damit bilden für die Jobs, die man annehmen will, ne?
Genau.
Im Laufe der Zeit. Ja, ich frage mich auch eigentlich, Seattle jetzt, ich habe auch eine Zeit lang im Nordwesten verbracht, in Oregon.
Schön hippie.
Ja, so ungefähr. es war auch noch zur Zeit von orange betuchten Brahmanen-Jüngern. Ähnlichem. aber jetzt, deshalb frage ich mich gerade, ist Seattle so eigentlich der Hotspot für so einen Job, wie du ihn machst, auch wenn du jetzt, wie du schon sagst, ja viel reist und so weiter, wäre das nicht deutlich eher Los Angeles im Zweifelsfall?
Seattle ist sehr Musik, hat sehr viel Musik. Wir haben sehr viel Burlesque, sehr viel Kabarett und auch Theater.
Okay.
Und Los Angeles wäre halt mehr so Hollywood und Film. Also ich habe vor 1,5 Jahren in L.A. gelebt, weil ich dachte, ich muss nach Hollywood. Hab das für 1,5 Jahre gemacht und ich habe jeden Moment gehasst. Es war furchtbar, weil es ist eine sehr herzlose Industrie. Da ist man nur eine Nummer und man muss immer irgendein Hinterteil küssen, um irgendwo hinzukommen. Und das bin ich einfach nicht.
Ja,
und
das kann
für
ich
mich als Schauspielerin, für mich ist es, ich gehe eigentlich jeden Abend, wenn ich schauspielern kann, gehe ich in den Kindergarten, so nenne ich das. Ich arbeite nicht. Ich gehe in mein Publikum und ich frage Leute, ob sie mit mir spielen wollen. Und dieses Geben und Nehmen, wo man direkt, wenn ich was Lustiges sage und du lachst, werde ich direkt bezahlt. Und das füllt meine Batterie als Schauspielerin. Und deswegen habe ich sehr schnell gelernt, dass Live-Theater für mich das Ding war und nicht L.A. Hollywood. Und das ist in Seattle ein super Platz, um das zu machen. Wobei Chicago war auch nicht schlecht. Die sind also richtige Theaterleute und die sind ein super Publikum. Also da ist die Konkurrenz.
Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wobei, Seattle ist ja auch, sage ich mal, eine starke Start-up-Stadt und Technologie-Stadt. Also diese Mischung macht es dann wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also wir haben ja Google und Microsoft und viele, viele große Firmen jetzt, die sich hier niedergelassen haben. Das kommt auf jeden Fall, der Corporate kommt jetzt ein bisschen in die Richtung. Aber man kann jetzt leider auch in den letzten 2 Jahren sehen, dass eigentlich extrem der Sport jetzt zunimmt in Seattle. Also ich bin ich jetzt nicht so happy darüber, weil das nimmt natürlich Platz fürs Theater weg. Aber wir haben jetzt eine Eishockeymannschaft und die spielen richtig gut und Sport wird sehr, sehr gefördert momentan in Seattle. Aber ich habe Hoffnung, dass die Theaterwelt weiterhin unterstützt wird und dass sie wieder zurückkommt.
Okay, Stichwort Theater und Schauspiel. Du hast eine Schauspielschule gemacht in Deutschland.
Ja, ich bin auf eine private Schauspielschule in Frankfurt gegangen für 4 Jahre. Und meine Schauspiellehrerin hat gesagt, so, und jetzt lernst du einen anständigen Job.
Okay, und da hast du dir gedacht, naja, was ist ein anständiger Job?
Ja,
du bist aufs Jodeln zurückgekommen, das ist der Papa.
Prêt-à-porter haben meinen Namen gerufen und ich kann mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen.
Okay, aber bist du für Amerika dann quasi entdeckt worden wegen der Schauspielerei oder primär wegen dem Jodeln?
Wegen meinen Comedic Chopsticks. Ich habe in Berlin für Pomtuck and Circumstance in einem Dinnertheater gearbeitet und da hat mich ein Regisseur gesehen und hat sich sofort in meine Charaktere verliebt und hat gemeint, oh my God, Amerika braucht dich, komm, komm, komm. Und die Idee war, dass ich nur für 6 Monate nach Amerika gehe, aber diese 6 Monate waren so schön und wir haben uns gegenseitig, haben wir uns verliebt, das Theater und ich, und dann habe ich da wirklich für 5 Jahre war ich der einzige Charakter, der da angeheuert war, durchgehend, weil ich halt wie ein Chamäleon war. Ich habe gesagt, ja, schmeiß was, ich habe alles gespielt. Von Gangster bis Kinderstar. I had a Catholic teacher bitch, also so eine richtige deutsche Abteilung, also so zugeknöpfte ältere Dame, die sich dann in eine sexy Woman verwandelt. Also es macht mir einfach Spaß.
Sag
mir einen Charakter und ich lass mir was einfallen.
Okay, war das schon beim Circus Sinsani?
Das war Sinsani, ja. Teatro Sinsani hat mich von Berlin nach Seattle gebracht. Aber okay. Diese Firma hat auch ein Zelt in San Francisco, in Chicago. Wir waren in L.A. Mhm. Und die sind halt auch viel an der Westküste unterwegs.
Weil Bomb, Duck and Circumstance, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war ja so mit einer der ersten ganz großen, zumindest in Europa, nicht?
Das war der Erfinder.
Dieses Thema hochgezogen hat.
Ja, ja, ja.
Da waren wir ja schon Pionier.
Das war das Mutterschiff.
Ist Amerika dann danach gezogen oder hatten die parallel ähnliche Formate oder haben sich die Europäer das angeschaut?
Amerika war inspiriert bei Bomb, Duck und hat die Idee nach Amerika gebracht. Hat aber natürlich eine amerikanische Version, weil natürlich der deutsche Humor, so wie er ist, in Amerika nicht funktioniert. Der ist schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und die Amerikaner mögen es mehr verspielt und laute Kostüme und Farben und eher so auf einer kindlicheren Ebene ist das Entertainment hier in Amerika. Wo wenn ich jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gehe und mir was anschaue und die dann Entschuldigung, mein Deutsch, aber von Penis und Fotzen sprechen, dann denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier los, was ist passiert? Aber es ist halt der deutsche Humor, die sind da eher herb, die nehmen da kein Blatt vorm Mund. Und nach 20 Jahren, muss ich sagen, bin ich manchmal auch wirklich so, oh, oh Gott, ja, stimmt, ja, ja, das ist auch Humor.
Okay, du hast dann neben dieser quasi, wenn ich so sagen darf, Hauptrolle, ja auch noch mindestens eine große andere Rolle als Botschafterin des Oktoberfestes.
Ja.
Und das ohne Bayerin zu sein oder
genau.
Ich sage jetzt mal mit ziemlich wenig Bezug.
Da kommt das Jodeln dann wieder ganz gut rein.
Das ist der verbindende Faktor, okay.
Genau.
Wie oft warst du schon am Original-Oktoberfest auf der Wiesn?
2-mal.
Okay.
Und 1-mal kann ich mich überhaupt an nichts erinnern, da habe ich das richtig gemacht, so wie es sein muss. Da war ich 22, mit einem Riesenschädel aufgewacht und hatte 5 Schlüsselanhänger in meiner Tasche, wo ich Männer küsse, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das war meine erste Experience at Oktoberfest. Ja, wenn man das nicht weiß, worauf man sich so einlässt mit diesem süßen Bier, kann das schnell den Bach runtergehen. Und dann beim 2. Mal wusste ich, worauf ich mich einlasse und konnte das alles ein bisschen mehr genießen. Hatte auch ein paar Connections zu den VIP-Zelten und habe dann dort eher mit der Hot Volée abgehangen, anstatt mir die volle Kante zu geben.
Dann hast du ja mindestens schon eine Originärerfahrung, die natürlich sehr hilfreich ist, wenn man diese Rolle ausfüllen will.
Wobei aber ne? man auch sagen muss, es ist jetzt auch wieder ein amerikanisches Oktoberfest. Die jüngeren Generationen oder die Generation, die jetzt reinkommt für Oktoberfest, die in ihren 20er und 30er sind, die finden die Umpa-Musik ganz lustig, so für eine Stunde, aber die identifizieren sich mit dieser Kultur nicht. Ich habe sehr schnell herausgefunden, dass man da irgendwo ein Mittelding finden muss, wo man halt die Amerikaner irgendwie so bei Laune hält. Und da habe ich halt als Oktoberfest-Queen oder als Oktoberfest-Königin sehr schnell herausgefunden, dass die gerne Party machen, dass die gerne singen. Habe angefangen, Lieder umzuschreiben, die ganz einfach, selbst wenn man 3-4 Bier schon hat, leicht mitsingen kann. Wie zum Beispiel, all you need is beer, ram pa ba ba bam, all you need is beer, beer. Und dadurch, dass es ja auch Multigenerationen sind, sind auch meine Musik von Pop bis Rock bis Reggae. Alle Musikstücke werden von mir umgeschrieben und da habe ich so mir eine eigene Nische eingebaut, die sonst so keiner macht. Da habe ich Glück gehabt. Aber die fangen jetzt schon an zu kopieren. Also dieses Jahr musste ich richtig mal Gas geben. Ich sage, oh Mist, ja. Okay. Man spielt nur von den Guten. Also ich nehme es als Kompliment.
Okay, sag mal, wo findet denn in Amerika das größte Oktoberfest eigentlich mittlerweile statt? Oder aktuell?
Ja, Amerika ist halt so groß. Also an der Westküste ist es Mount Angel. Die haben so an die 50.000 Besucher.
Ist das nicht Oregon?
Ist in Oregon, genau. Mhm. Und dann haben wir ganz viele kleinere. Hier in Seattle haben wir eine at the Evergreen State, also in unserer State Fair auf unserem Messegelände. Da kommen so an die 10.000 am Tag, also 30.000 Besucher fürs Wochenende. Texas oder was so an der Ostküste ist, weiß ich gar nicht.
Genau, Texas, glaube ich, gibt es ja Großes, gell?
Ja, Austin, in Texas oder, ist auch eine große... trete ich auch auf, aber da trete ich auch für die Armee und das ist auch ein großes Fest, aber jetzt auch nicht in den...
Ein Army-Oktoberfest.
Ja.
Mit ja. Bier.
Ja.
Und nicht nur alkoholfrei.
Nein.
Okay.
Volle Bulle.
Volle Bulle.
Ich habe jetzt für die letzten 3 Jahre bin ich da aufgetreten und es war einfach auch wieder ein super Fit, weil ich jetzt natürlich auch die jüngeren Soldaten jetzt an Land ziehe. Früher war das halt dann nur so Familie und Kinder. Und dadurch, dass sie halt mich reingebracht haben, hat sich das jetzt ganz gut ergeben. Also ich glaube, das ist bestimmt verdreifacht in den letzten 3 Jahren. Und die sind natürlich ganz happy, weil die trinken alle Bier.
Okay, ja, das ist eine gute Voraussetzung.
Die Armee macht ein bisschen Geld für ihren Club.
Das ist eine gute Voraussetzung, Bier zu trinken. Ja, ja. Okay, kommen wir nochmal ein bisschen stärker zum Thema Österreich. Dieser Podcast ist ja für AuslandsösterreicherInnen. Du bist jetzt deutlich über 20 Jahre weg von Österreich, was jetzt mal deinen Hauptwohnsitz betrifft. Wie oft im Jahr kommst du zurück?
Mindestens einmal im Jahr komme ich 5 bis 6 Wochen.
5 bis 6 Wochen, okay, ja. Das ist viel.
Meistens im Sommer, weil es einfach mit den Kindern, die haben 3 Monate frei, da kann man mal 5, 6 Wochen rüberfliegen. Mhm. Meine Eltern werden jetzt leider ein bisschen älter, also ich werde jetzt wahrscheinlich öfter mal da 2 Wochen, da mal 3 Wochen, um einfach ein bisschen auszuhelfen. Meine Mutter hat eine kleine Farm, die wurde 1704 aufgebaut. Einen kleinen Bauernhof. Und den würde ich gerne renovieren.
In der Steiermark? Und,
in der Steiermark, ja. Vielleicht mache ich da ein Airbnb draus, mal schauen. Aber wir haben noch ganz viele alte Bauerngeräte rumfliegen vom 18. Jahrhundert. Da habe ich schon gesagt, ach, vielleicht machen wir ein kleines Bauernmuseum. Ich keine Ahnung. Aber mein Herz ist sehr engagiert in dem Bereich.
Und, das klingt sehr schön, ja. Deine Kinder... sind die eigentlich österreichische Staatsbürger?
Die sind und die haben, also die Glücklichen, mal gucken, wie lange sie es beibehalten, die haben doppelte Staatsbürgerschaft.
Ja, das ist ja das Schöne.
Die mir ja leider verweigert wird, was ich auch ganz witzig finde. So, okay.
Gutes Stichwort. Wie du ja wahrscheinlich auch weißt, ist es ein Thema, das sehr viele AuslandsösterreicherInnen umtreibt.
Ja. Diese total restriktive Haltung der österreichischen Behörden gegenüber einer Doppelstaatsbürgerschaft. Nun wundert es mich bei dir, ja, hast du schon mal versucht, die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft zu beantragen?
Also ich habe mit unserer Ambassador, unserer Abgesandten hier in Seattle gesprochen und sie hat mir gesagt, ich müsste in Graz vorsprechen und dann müsste ich eine dicke Akte beibringen, dass ich, also da muss man schon fast Botschafterstatus haben, um eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob sie bitte mein Anliegen da vorbringen können und die haben sofort abgewinkt. Die haben sich das gar nicht angeguckt.
Das ist, okay. Das verwundert mich jetzt deshalb, vielleicht kurz auch als Tipp, weil wir beschäftigen uns ja sowohl bei NEOS als auch in einer völlig überparteilichen Organisation von AuslandsösterreicherInnen, im Übrigen via Facebook-Gruppe etc., Doppelstaatsbürgerschaft, sehr stark mit dem Thema. Und ich wäre jetzt der festen Annahme, dass du eine der wenigen Personen wärst, deren Chancen sehr hoch sein müssten, diese Beibehaltung zu bekommen, weil du ja als Österreicherin mit diesem Status in den USA, mit deinen Auftritten, mit deiner Präsenz tatsächlich vieles tust, was im Interesse des Landes ist, was ja nun der Hauptfaktor tatsächlich sein sollte für die Beibehaltung. Also da glaube ich, ehrlich gesagt, wären die Chancen tatsächlich sehr gut. Vielleicht solltest du es doch einmal versuchen, selber
vielleicht
einzureichen.
Vielleicht probiere ich es nochmal, wenn ich dann halt selber vor Ort bin, aber...
Das musst du nicht. Du musst nicht vor Ort sein. Du musst eigentlich, schaust dir mal genauer an, können wir auch nochmal reden. Aber das würde mich sehr schon fast wundern, ja.
Ja.
Ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass Österreich hier einer jener Staaten, mindestens in Europa ist, die das total restriktiv handhaben, die im Gegensatz zur Schweiz zum Beispiel es eben jedem schwer machen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu nehmen oder eben einen zwingen, seine österreichische abzugeben, was ja die wenigsten wollen, die aus Überzeugung Österreicher sind.
Ja, nein, also ich habe auch, ich habe jetzt diese Green Card, damit kann ich ohne Probleme in Amerika und in Österreich leben und das will ich auch gar nicht aufgeben, weil wenn ich in Rente gehe, würde ich auch gerne ein halbes Jahr in Österreich leben. Ich möchte nicht nur in Amerika alt werden und der Plan ist natürlich auch, dass man dann auch irgendwie Geld in Österreich lässt.
War das nicht schon ein Weg bis zur Green Card oder hast du die aufgrund deiner Engagements und deiner Tätigkeit relativ schnell bekommen?
Ich war auf einem, weil ich halt Österreicherin und Jodel und die in österreichische Kultur nach Amerika bringe, habe ich ein F1-Visum, hat man das glaube ich genannt, bekommen, was bedeutet, dass ich jemand bin, der ein sehr einzigartiges Talent besitzt, das kein anderer besitzt. Und da habe ich dann so dreijährige Visas bekommen. Ich habe meinen Mann dann 2004 kennengelernt. Da ist dann das eine Visa ausgelaufen. Aber wir wussten einfach, wir sind wie Arsch und Deckel, alles klar. Wir haben dann ruckzuck geheiratet und dann war das Thema auch gegessen. Musste aber das auch für 10 Jahre mit Fotos beweisen, dass ich also wirklich verheiratet bin und dass das keine Scheinehe ist. Da sind die da auch sehr hinterher hier in Amerika.
Aber ich entnehme deinen Ausführungen jetzt mal, dass es für dich auch eminent wichtig ist, die österreichische zu behalten, sowohl aus emotionalen wie auch aus ganz pragmatischen Gründen,
ich werde
oder?
Den Bauernhof von meinen Eltern erben und ich möchte die Tradition weiterführen. Ich will dieses Bauernhaus am Leben halten. Ich liebe es, in der Steiermark zu leben. Die Leute, das Essen, es ist einfach so ein wunderbarer Lebensstil, den du so in Amerika einfach nicht geboten bekommst. Und ich habe sehr viel Glück, dass mein Mann das auch so sieht. Und wir müssen dann jetzt auch mal gucken, ob man ihm irgendwie, keine Ahnung, in Österreich dann eine Green Card besorgen kann, dass er, ansonsten muss er, glaube ich, alle 3 Monate irgendwo mal über die Grenze hüpfen und wieder reinkommen oder so, keine Ahnung.
Ja,
aber es wäre halt so viel einfacher, wenn wir eine doppelte Staatsbürgerschaft hätten.
Ja, natürlich. Bleiben wir beim Stichwort Österreich. Und du hast ja schon deutlich gemacht, wie sehr du an dem Land durchaus hängst bis heute. Verfolgst du auch die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Österreich regelmäßig?
Ich treibe mir ein bisschen die Röte ins Gesicht zu sagen, wie ich das mache. Aber ich folge den österreichischen Medien über Instagram.
Okay, ja, spricht doch nichts dagegen.
Und da kriege ich dann halt immer, was zu Hause so abgeht. Also ich gucke jetzt kein österreichisches Fernsehen. Das ist ein bisschen schwierig mit den 9 Stunden Unterschied. Aber da kriege ich so meine Information? Wo sind wir denn mit Covid und mit den Wahlen und was gibt's denn da jetzt Neues? Mit den Klebeprotesten, wo sich die Leute auf dem Boden hinkleben und ja, solche Geschichten.
Die Frage ist halt immer bei Social Media Quellen, ja, wie neutral, wie verlässlich, wie einseitig sind sie. Aber ansonsten ist es natürlich verständlich, dass man nicht 1:1 österreichische Medien frequentiert.
Welcher Media verfolgst du denn am liebsten?
Naja, ich bin in Deutschland, weißt du das? Ich wohne eine Stunde von der Grenze weg oder eineinhalb, okay. Da ist es dermaßen einfach, das ist so überlappend.
Okay. Also und ORF und ARD machen dieselbe Geschichte? Okay.
Naja, dieselbe Geschichte würde ich jetzt nicht sagen.
Weiß ich gar nicht, sind doch noch so die Sender, oder? Für Nachrichten.
In Österreich gibt es mittlerweile auch private Fernsehsender, natürlich auch private Radiostationen etc. pp. Aber das ist natürlich dann schon eine Frage.
Meine Eltern sind ORF insofern.
Ja, damit aufgewachsen auch.
Genau.
Klar. Aber du verfolgst österreichische Entwicklungen sicherlich eher aus der privaten Perspektive als aus einer anderen. Wählst du noch, wenn in Österreich Wahlen sind?
Ich habe ja keinen Wohnsitz in Österreich. Ich habe nur den österreichischen Pass.
Aber damit darfst du wählen.
Oh.
Machst du nicht. Seit langem schon nicht. Seit du in Amerika bist.
Habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. War mir nicht bewusst, dass ich wählen darf.
Doch. Ganz, ganz viele.
Oh, Österreich schneide ich an. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben.
Ja, genau. Das ist doch immerhin. Schau, haben wir einen Anstoß gegeben.
Ja, habe schon wieder was gelernt heute. Das hat sich richtig gelohnt.
Ja. Nein, ich meine, für viele ist es ja auch durchaus wichtig und relevant und es ist auch gar nicht so einfach aus verschiedenen Gründen, weil der Zugang und die Geschwindigkeit von Versand von Wahlunterlagen etc. auch ein Thema ist. Aber im Normalfall sollte es in den USA heute bei den großen Wahlen, also Nationalratswahlen etc., nicht wirklich ein Thema sein, die ja im Übrigen, falls du es nicht weißt, nächstes Jahr spätestens anstehen.
Okay.
Offizieller Wahltermin ist im Herbst 2024. Da kann man sich vorher auch entsprechend registrieren lassen bei seiner Wahlbehörde. Das ist in deinem Fall natürlich mit Sicherheit in der Steiermark auch. Und genau, kann man sich darauf vorbereiten. Wir haben auch viel zu wenige Österreicher, das muss man auch klar dazu sagen, die eben wählen, obwohl sie das Recht haben, so wie du, aus welch immer Gründen. Vielleicht kurz als Zwischeninformation auch an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet. Von den ungefähr 600.000 AuslandsösterreicherInnen, die erfasst sind als solche, sind etwas mehr als 10% registriert für Wahlen, also etwas mehr als 60.000. Wow. Das sind diese Menschen, die sich eben registrieren haben lassen. Ja. Das heißt, mindestens 85% sind im Moment gar nicht registriert. Und das ist natürlich ein Wählerpotenzial, das nicht klein ist und das auch da oder dort einen Unterschied ausmachen kann. Das heißt, angesichts der Tatsache, dass es auch ja noch immer sowas wie Wahlpflicht gibt im Land, ist das schon ein Zustand, den manche betrauern oder nicht so toll finden.
Ja.
Und es sehr schön fänden, auch Repräsentanten, überparteiliche Repräsentanten von AuslandsösterreicherInnen wie im Weltbund, wenn sich die Zahl dieser Menschen mal deutlich erhöhen würde.
Okay, ich werde 1% dazu machen.
Das wäre toll. Das wäre ganz großartig. Okay, kommen wir noch mal auf dein ganz persönliches, auf dein Privatleben zurück. Du pendelst ja jetzt schon ein bisschen zwischen den Welten sozusagen.
Ja.
Nicht nur zwischen Österreich und USA, sondern auch zwischen unterschiedlichen Städten, wo du auftrittst und wo du deine beruflichen Schwerpunkte setzt.
Mhm.
Und du hast gerade schon angedeutet, du könntest dir für spätere Zeiten auch mehr Präsenz in Österreich vorstellen.
Absolut. Erzähl
uns ein bisschen mehr, wie könnte das ausschauen für dich? So ein Wechselspiel?
So, der Bauernhof, den ich gerne herrichten möchte, der liegt im Pirchinger Tal und ich habe der Bürgermeister, der Siggi, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und der hat irgendwie gemeint, Manuela, du hast diesen Bauernhof, da hast du über 5 Hektar, du kannst machen, was immer du willst mit diesem Grundstück.
Das ist ein großes Versprechen.
Ja, großes Versprechen, ja. Und wir haben ja, ich habe Wald, mit dem Bauernhof kommt Wald und Felder, die man bestellen kann. Und wir haben einen eigenen Brunnen, frisches Wasser aus dem Berg. Also es ist einfach idyllisch. Und das sind halt so einige Sachen, wo ich denke, oh, es wäre so cool. Irgendwie, wir haben eine alte Apfelweinpresse vom 18. Jahrhundert, wo man die Äpfel reinschmeißt und dann bei Hand oder mit einem Esel dreht. Keine Ahnung, wie die das früher gemacht haben. Aber dass man die irgendwie restauriert und irgendwie eine kleine Erlebnis-Restaurant-Geschichte vielleicht macht, könnte ich sehen. Wir haben auch ganz viele kleine Festhallen, wo man natürlich ein bisschen amerikanisches Kabarett vielleicht bringen kann. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Rock'n'Roll. Ich war immer ein bisschen scheu, weil immer, wenn ich nach Hause komme, ist es doch sehr traditionell in meinem kleinen Dorf. Also die Umpa-Umpa-Band ist immer da der Nummer eins. Aber der Bürgermeister hat immer gesagt, bring deine Band, wir füllen den Laden und so. Maybe. Irgendwann mache ich das.
Als Alternative zur lokalen Blasmusikkapelle, oder?
Genau, dann kommt die verrückte Ami-Österreicherin.
Ja, aber das klingt doch spannend, das klingt doch echt spannend. Aber du bist dann Bäuerin.
Österreich, in Graz hatten wir jetzt Palazzo für 2 oder 3 Jahre. Also das könnte auch ein Zuhause für mich sein. Das ist ja Palazzo und Teatro, das sind ja alles Dinnertheater, in denen ich auch schon in München und Stuttgart und Berlin, habe ich ja überall schon gearbeitet mit diesen Theatergeschichten. Es gibt auch GOP, also das kennst du wahrscheinlich jetzt in Deutschland. Es gibt ja so kleine
Kabarett, das ist in München, ja.
So kleine Kabarettgeschichten und da gäbe es viele, viele Optionen für mich, da einfach mal kurz als Gast zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben, ja.
Okay, aber es wäre schon so, oder es, jetzt mal in deinen Gedanken spielen, es wäre immer so ein Pendeln, oder? So ein Wechselspiel zwischen den Welten.
Mein Mann hat sich eigentlich so sein Leben hier in Amerika aufgebaut. Wir haben halt einige Immobilien hier und muss ich leider sagen, in Amerika ist mit Immobilien leichter Geld gemacht als in Österreich oder in Europa in generell. Ich habe jetzt, wie ich zu Hause war, mal geguckt und habe mir das mal angeschaut. Und das war alles ziemlich, also momentan ist nicht die Zeit, Immobilien zu kaufen. Ich hoffe, es wird besser. Ja, also für $500,000 kann ich so an die $3,000 in Miete einnehmen. Das würde in Europa gar nicht. Also da kriegt man seine 700-800 vielleicht 1000 Euro und das war's.
Ja, die Relation stimmt zwischen, also zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft, kann ich das schon bestätigen, was die Relation zwischen Kaufpreisen und Mietpreisen betrifft. Allerdings, ja. Auf der anderen Seite konntest du vielleicht nur so viel dazu in den letzten 10 oder 12 Jahren sehr, sehr viel Geld zumindest am Papier verdienen mit Immobilienkauf, einfach durch die Wertsteigerung.
Ja.
Und
ja.
Das war in Amerika.
Unsere Häuser, wenn man sich ein Haus hier kauft, zwischen 3 und 5 Jahren verdreifacht sich der Preis.
Ja, das
ist einfach leichtes Geld gemacht, wenn man es hat in Amerika.
Wenn man es hat und wenn es dann nicht plötzlich wieder die andere Richtung geht. Ne?
Sehr wahr. Aber deswegen ist, also wir sind da ziemlich, also wir haben unser Standbein da ziemlich in Amerika.
Okay.
Man weiß es nicht, man munkelt es nur.
Aber das ist ja auch spannend, oder? Das gibt ja auch irgendwie einen gewissen Reiz mit Sicherheit im Leben, diese beiden Seiten zu haben und das Privileg zu haben, in beiden Welten auch bis zu einem gewissen Grad leben zu können.
Ja, sehr wahr.
So wird
ja, das Essen sehen. Halt in Österreich und diese Landwirtschaft, sich selbst Gemüse anbauen und dieses von Hand zu Mund Geschichte finde ich einfach sehr, sehr spannend, auch gerade jetzt mit in der Stadt leben, mit dem ganzen Gestank. Und Amerika hat ja, also Essen in Amerika ist ja Katastrophe, absolute Katastrophe und sehr teuer. Weil man muss sich hier alles Bio kaufen und dann ist es selbst gespritzt und genmanipuliert und alles nicht so das Wahre. Und einfach nach Hause kommen, mal so eine richtige Tomate essen oder ein Ei, ist, also immer wieder bringt es mir die Tränen ins Auge, wo ich sage, oh Mann, so soll das schmecken. Leider.
Ja, finde ich ja schon fast romantisch, die Vorstellung, ob die immer so ist, ja. Aber dabei sitzt du ja auch noch in einem Eck der USA, wo es vergleichsweise meiner Erfahrung nach, zumindest in Oregon und im Nordwesten, ja eh noch etwas bodenständiger zugeht als woanders und wo der Wert von auch Nachhaltigkeit und guten Rohstoffen und Lebensmitteln noch relativ hoch ist, oder?
Die ja, Wertschätzung. Also, speziell auch in meinem Freundeskreis legen wir alle sehr viel Wert auf Bioprodukte hier. Und wir haben auch viele Bioläden, aber es ist halt wirklich ein Drittel manchmal doppelt so teuer. Meine Lieblingsgeschichte, die ich erzähle aus Amerika, ist, wenn man hier einen Philadelphia-Käse kauft. Wie lange hält der sich in Deutschland? Eine Woche? 10 Tage?
Ja, eher mehr.
Hier in Amerika kann man den immer noch nach drei Monaten essen.
Ja, spricht für sich.
Und das spricht einfach für sich. Die waschen ihre Hähnchen in Chlorin, damit die Bakterien sich nicht da irgendwie... Die haben einfach ganz komische... Ja, es ist like, was macht ihr mit uns hier?
Aber ja, ich glaube, das hat sich sicher auch geändert, auch in Oregon. Ich kann mich noch erinnern, in Ende der 80er Jahre, als ich da war, da war der Nordwesten, speziell Oregon, aber auch Washington, schon noch so ein bisschen dieses, ein Retreat diesbezüglich fast.
Ja, naja, das Schöne an Seattle, Oregon ist ja, es ist sehr europäisch, es ist sehr, sehr grün.
Ja.
Und ist, glaube ich, der einzige Ort in Amerika, den ich bisher gesehen habe, der sich mit Europa vergleichen kann von seiner pflanzlichen Aufbaugestaltung. Und deswegen hat auch Seattle, war auch sehr schnell, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, weil ich hier Skifahren kann und wandern und die haben all diese grünen Wälder. Und sind auch grün über den Sommer hinweg, wo du natürlich dann nach Los Angeles gehst und da für 5 Monate in braunen, ausgetrockneten Buschlandschaft lebst. Und ich denke, das hat halt natürlich dann auch, ich sage immer Hippie Town, aber es zieht halt Leute an, die gerne Natur, in der Natur sind, die gerne die Natur genießen und natürlich, das kommt dann automatisch auch mit, die gut essen. Und da sind wir dann doch sehr gesegnet hier drüben.
Ja, das glaube ich auch. Ein tolles Bier gibt es mittlerweile auch, finde ich, in Seattle.
Okay.
Ja, ich war vor 3 Jahren das letzte Mal in Seattle, okay. So 1 oder 2 Abende. Und einen Abend habe ich mich durch eine Craft-Bier-Bar getrunken, die andere durch eine Whisky-Bar. darf man natürlich nicht laut sagen, es war auch dezent genug. Aber beides war durchaus ein Erlebnis in Seattle, ja.
Ja, also in Seattle, die machen halt viel IPA. Das Bier ist sehr bitter.
Ja.
Aber für mich, ein halber Block, also eine Minute zu Fuß, ist ein Riesenbierladen, der nennt sich Hop Chop. Und das ist das Land der 1000 Biere. Und die haben einen riesen Kühlschrank mit Bieren von der ganzen Welt. Und da gibt es sogar das Stiegel.
Okay.
Und wenn ich dann ab und zu mal irgendwie Heimweh habe, dann laufe ich halt darüber zu meinem Bierladen und kauf mir. Ich hätte lieber Puntigammer, aber Stiegel ist auch nicht schlecht.
Puntiger. Und Gösser haben Sie nicht?
Nee, auch kein Gösser.
Naja, vielleicht einen Tipp wert, oder?
Genau. Ich habe schon gefragt, ich habe gesagt, hey, ich kaufe 10 Kisten. Könnt ihr die irgendwie bestellen? Und die haben, nee, da gibt es irgendwann einen internationalen Bierfuzzi und der entscheidet, was, wie und wo. Und weil das natürlich auch eine Kette ist, kann man da nicht nur irgendwo an einem Platz eine Sache schicken. Das wird dann alle... Und naja, alles ein bisschen kompliziert.
Okay, und deutsches Bier so? Löwenbräu wahrscheinlich, oder?
Henninger habe ich hier gesehen und Löwenbräu, okay. Ja.
Löwenbräu,
ja, das Oktoberfestbier geht natürlich. Puntigammer, ja. Nicht Puntigammer, nee. Paulaner.
Paulaner.
Diese ganzen Oktoberfestgeschichten gehen hier natürlich ganz groß, weil die Amerikaner gerne Oktoberfest feiern. Also die Münchner haben ihren Fuß ganz gut hier so gefunden. Also die verkaufen viel Bier hier während der Oktoberfestsaison, also hauptsächlich.
Ja, okay. Promotion-Bier ist es dann, Oktoberfest-Time. Mhm. Okay. Sag mal, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber so als Summary, was wären denn die ganz großen Unterschiede für dich im Leben zwischen USA, Westküste und Österreich? Was würdest du, wenn du jetzt 3 Punkte aufzählen solltest, wo es die größten Unterschiede gibt. Was wäre es für dich? Essen?
Essen, das definitiv. Umweltbewusstsein ist definitiv in Österreich höher als in Amerika. Ja, und dann natürlich in Amerika sind die alle, also wenn man hier in Amerika über die Straße läuft, grüßt dich jeder. Und jeder Zweite wird sagen, tolle Jacke oder irgendwas mit dir in Gespräch kommen. Was sehr gewöhnungsbedürftig für mich war, weil wenn man in Österreich oder Deutschland über die Straße läuft, dann guckt man sich nicht in die Augen. Da machst du deine eigene Geschichte und weiter geht's. Und also da ist so ein bisschen großer Kulturunterschied. Und dann in Amerika sind auch alle sehr, sehr positiv. Was sehr oft meine Eltern machen, immer, die machen sich immer lustig über mich. Die sagen immer, ach, jetzt übertreibt man nicht. Weil ich dann sage, oh mein Gott, das schmeckt so gut. Oh, das wird so super gekocht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann schwelge ich da in meinen Worten. Und meine Mutter sagt, übertreib doch nicht immer so. Und ich so, tut mir leid, so spricht man hier in Amerika. Man gibt sich einfach Komplimente im Ausmaß. Und würde ich sagen, da ist so ein bisschen ein kultureller Unterschied. Keine Ahnung, ob in Texas das auch so ist, aber in Seattle sind Leute sehr, sehr überfreundlich. Der Vordermann packt dir deine Einkaufstasche. Wo hier in Österreich wirst du blöd angeguckt, wenn du länger als 10 Sekunden brauchst, alles einzupacken.
Wohl wahr. Änderst du eigentlich so ein bisschen zumindest deine Persönlichkeit, wenn du länger in Österreich bist oder wieder umgekehrt? Gibt es da so zwei Seiten, wo du dich anpasst?
Ich denke schon. Also ich war jetzt nur für 2 Wochen zu Hause und war ein bisschen schockiert, dass ich habe ja meine ganze Familie in Österreich. Wir sind alle Schweinebauern. Und meine ganzen Cousins, Onkel, Tante, die sind also alle im Bereich in der Steiermark. Und die besuche ich natürlich dann auch immer. Und die Essenz, die ich jetzt dieses Mal bekommen habe, ist, die alle leiden. Alle haben nicht genug Geld. Alle haben Probleme mit ihrer Gesundheit. Und wenn man sich trifft, versucht man sich gegenseitig auszustechen, wer das größere Leiden hat. Und das hat mir ein bisschen so, das haben wir hier in Amerika nicht. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen fake natürlich. Man zeigt nicht so wirklich, was abgeht zu Hause. Man versteckt das mehr. Aber da war ich dann auch so ein bisschen so, ein bisschen traurig. Weil ich habe immer gedacht und gehofft, dass wenn du dann in Rente gehst, hast du dann ein schönes Leben. Aber irgendwie haben sich viele meiner Familienmitglieder und Freunde nicht gut genug vorbereitet. Und die leiden jetzt alle. Und das ist wirklich schwierig für mich zu sehen.
Okay, führt mich fast zu der Frage, was ist jetzt besser, Leiden oder Unwohlsein oder was auch immer zu zeigen oder zu verstecken? Ja, das ist so.
Ja,
hat ja beides zwei Seiten mindestens.
Ist natürlich auch so ein bisschen, wie trainierst du dein Gehirn? Wenn du immer dir sagst, alles ist scheiße, dann glaube ich, hat man immer diesen Stein im Magen, wo man einfach mal sagt, nee, alles ist gut, dass man vielleicht sich selbst ein bisschen mehr motiviert, das Gute zu finden. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt wohl. Das hat einen wahren Kern auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, liebe Manuela, jetzt kommen wir schön langsam, also sicher ans Ende unserer wunderbaren Plauderstunde.
Die Zeit und ist jetzt aber echt verflogen, du.
Ja, eine Stunde
es macht
geht
Spaß,
vorbei
mit,
wie nichts.
Zu unterhalten.
Ja, das
du
kann ich nur.
Du bist ein guter Gesprächspartner.
Das ist sehr schön, vielen Dank. aber das kann ich nur mehr als erwidern. Es macht wirklich Spaß und ja, bin schon sehr neugierig, zum einen auf deine Interpretation unserer Signation, die du mir doch bitte mal schickst, wenn du die Zeit findest, das wäre ein Traum.
Ja.
Und dann bleibt mir ansonsten nur dir zu wünschen, dass du dich in diesen beiden Welten, zwischen denen du ja ganz offensichtlich pendelst und vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr in Richtung Österreich, dass du dich da weiterhin so wohl fühlst. Und vielleicht habe ich ja auch mal die Chance, an einem deiner Auftrittsorte mal da zu partizipieren.
Aber hallo, oder? Du kommst mich einfach mal besuchen auf meinem alten Bauernhof.
Auf dem Bauernhof in der Steiermark, das können wir
genau
machen. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch relativ viel in der Steiermark wieder.
Hast du da noch Familie?
Ja, ja, auch noch Familie und ein Haus. Deshalb, aber es ist halt, wie gesagt, es ist von München ist das ein Ausflug jedes Mal. Das sind 2,5 Stunden.
Darf man fragen, was dich nach München vertrieben hat?
Ja, gerne. Mich hat der Beruf in erster Linie ursprünglich hierher vertrieben, samt meiner österreichischen Frau. Das Ganze hält jetzt circa 30 Jahre. Aber wie gesagt, ich mache das natürlich noch viel ausführlicher wie du dass ich zwischen den Ländern pendle und meine Verbundenheit damit natürlich sehr intensiv ist, auch mit Österreich. Ja, liebe Manuela, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei Austrian Voices.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir schwatzen durfte und so ein meine Seite erklären, ein bisschen erzählen, wie es sich so lebt als amerikanische Österreicherin.
Das ist wunderbar und ich weiß, das ist auch etwas, was unsere vielen Hörerinnen und Hörer wirklich interessiert. Ich würde mir zwei Dinge, wenn ich das darf, wünschen. Bitte. Einmal, das habe ich schon gesagt, eine kleine Interpretation unseres Signation-Jingles auf deine Art und Weise.
Aber sehr gerne.
Und das Zweite, ehrlicherweise, dass du dich irgendwann einmal dazu durchringst, dich für die Wahlen in Österreich zu registrieren.
Absolut.
Vielleicht als Staatsbürger wäre mir das eine große Freude. Dass
ich mich am besten informieren kann. Also
das machen wir dann off-record für heute und für diese Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Und ja, vielleicht bis bald in Österreich.
Aber sehr gerne.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 22. Folge von Austrian Voices mit einem Ausflug ins Showbusiness. Ich hoffe sehr, sie hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben, weiterempfehlen, sharen und liken. Unsere Website Austrian Voices erfährt gerade einen kleinen Relaunch und bietet Ihnen in Kürze neue Möglichkeiten der Interaktion. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all jenen bedanken, die uns bisher mit einer Spende unterstützt haben. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Support jeglicher Art. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis bald in diesem Theater.
Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.